Guten Morgen miteinander. Schön, dass ich schon wieder da bei euch sein darf. Es war ja Ende November, glaube ich, als ich das letzte Mal bei euch war. Ja, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und das sollte uns immer wieder fast umhauen vor Freude. Weil dieses Geschehen ist, der Tod am Kreuz und 3 Tage später die Auferstehung, dass er den Tod überwunden hat, hat die ganze Weltgeschichte verändert. Und es hat nichts so positiv verändert wie dieses Ereignis, dass Jesus auferstanden ist und lebt und noch heute erfahrbar ist. Und das ist das Geniale. Ihr seid hier, weil ihr diesen Jesus auch schon erlebt habt. Vielleicht habt ihr ihn auch nicht gesehen, aber ihr habt ihn im Herzen erlebt. Wie er kam, wie er euch liebt, wie er euch umgeben hat, wie er euch gerettet hat. Wie er euch einen neuen Sinn im Leben, ein echtes Leben geschenkt hat. Und das feiern wir heute. Und das feiern alle Geschwister auf der ganzen Welt, feiern diese große Auferstehung. Jesus lebt, ist auferstanden. Und da feiern wir mit. Und diese Auferstehung, das gibt uns Hoffnung. Das gibt uns sichere, zuverlässige Hoffnung in einer Zeit, die ja nicht so viel Hoffnung vermittelt. Wenn wir viel Nachrichten hören und sehen, dann kann einem vieles Angst machen. Da ist vieles im Umbruch, da ist vieles geschieht, wo wir nicht beeinflussen können. Und vieles könnte einem Angst machen. Und darum ist es wichtig, dass wir auf dieses Ereignis immer wieder schauen. Jesus lebt, ist auferstanden. Und das gibt Hoffnung für unsere Zeit. Und eigentlich, wenn wir genau hinschauen, geht es uns trotzdem noch sehr, sehr gut. Wir haben Freiheit. Wir haben eine Mobilität. Wir können uns frei hier treffen im Namen von Jesus. Uns geht es wirklich trotz allem noch sehr, sehr gut. Und dafür wollen wir doch auch dankbar sein und immer wieder Gott die Ehre geben. Aber ich möchte euch in das große Bild hineinnehmen. Weil wenn wir nur heute sehen, dann ja, ist es schwierig, einen Sinn zu bekommen. Ist es schwierig zu verstehen, was ist der Sinn des Lebens, warum sind wir hier? Und ich möchte euch einfach an den Anfang der Weltgeschichte nehmen, wo Gott diese Welt geschaffen hat. Gott hat uns geschaffen. Er hat dich und mich als Ebenbild geschaffen. Du widerspiegelst etwas von Gottes Herrlichkeit, von seinem Ebenbild. Du alleine bist einzigartig gemacht. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst sein. Manchmal denken wir, ja, ich kann nicht so viel und ich habe hier versagt und da habe ich enttäuscht und ich bekomme Kritik, ja, mach mal richtig oder weiß ich was. Und da vergisst man schnell, hey, wir sind genial gemacht in ein Ebenbild Gottes. Wir sind auch die Krone der Schöpfung. Was heißt denn das wirklich? Wir haben eine lebendige Seele, wir haben einen Geist, der mit Gott kommunizieren kann. Das macht uns zur Krone der Schöpfung. Die Tierwelt, die Pflanzenwelt ist auch genial, schön gemacht, aber die haben keinen Geist wie wir, wo wir mit Gott in Verbindung treten können. Wir haben diese Möglichkeit, dass wir in diese Beziehung reinkommen durch Gottes Geist, durch die Wiedergeburt, die wir erlebt haben. Und ja, Gott hat angefangen in Eden. Da war alles sehr, sehr gut. Und manchmal träume ich oder möchte ich gerne auch mal in diesem Garten sein und möchte das gesehen haben, wie das war. Wie auch der Adam und Eva, wir wissen ja nicht, wie viele Jahre sie dort waren, in dieser perfekten Harmonie mit Gott. Und als Gott kam in den Garten und mit ihnen gelaufen ist und spaziert und über was haben sie gesprochen, das würde mich interessieren. Aber wir haben ja diese Hoffnung, das neue Jerusalem. Obwohl, wenn wir das neue Jerusalem in der Bibel sehen, alles aus Gold und glasiges Gold, dann, ja, ich weiß nicht so recht, das ist so ein Bild. Ich hätte eigentlich lieber eine grüne Natur, Berge, Wasser, einen See und schöne Schneeberge. Aber so haben wir unterschiedliche Vorstellungen von diesem Jerusalem. Aber Jerusalem, das kommt und das wird auch ganz perfekt sein, wenn wir da angekommen sind. Und das Schöne ist, ja, wir haben diese Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Aber wir wissen auch die Geschichte, genau, muss sicher sein, dass ihr das Gleiche seht wie ich da unten. Wir kennen diese Geschichte. Da kam die Versuchung. Gott hat die Versuchung zugelassen. Er hat uns das zugemutet. Und wir wissen, Adam und Eva waren ungehorsam, haben gegessen von dieser Frucht. Und ich glaube, es wäre falsch, mit dem Finger auf Adam und Eva zu zeigen. Ich denke, bei mir wäre es auch so gewesen. Ich hätte mich auch versuchen lassen und hätte von dieser Frucht gegessen. Aber Gott hat uns da eine Freiheit gegeben, eine Freiheit zu wählen, das Gute zu wählen und nicht das Böse. Gott hat uns, mutet uns ganz viel zu mit dieser Freiheit, die er uns da gegeben hat. Und wir wissen natürlich, dass durch dieses Geschehen kam Krankheit in die Welt, kam das Böse in die Welt, kam die Sünde, die Angst, die Zerstörung vom Leben. Und das spüren wir alle, wir sind alle da drin und spüren diese Kraft der Zerstörung, das Böse im eigenen Leben, nicht nur in den Nachrichten, da in den Kriegsgebieten, auch bei uns, in unseren Beziehungen, in unserem eigenen Leben. Ja, die große Frage, wie hat sich jetzt Gott verändert oder was ist die Absicht Gottes nun jetzt mit uns Menschen, als diese Welt gefallen war? Das Schöne ist, Gott hat ja nicht aufgehört, uns zu lieben. Gott hat einen neuen Plan. Er hat diese Heilsgeschichte. Er hat Leute wieder auserwählt. Er hat den Abraham gewählt, auserwählt und hat ihn gerufen. Und Abraham war gehorsam und hat ihm vertraut und ist mit ihm auf dem Weg gegangen. Und dann all diese anderen Männer und auch Frauen, schon im Alten Testament, wo wir sehen, wie Gott seine Geschichte weiterschreibt und mit seine Geschichte mit uns Menschen schreiben will. Und diese Auferstehung, die wir heute feiern, die ist schon im Alten Testament angedacht. Da sehen wir schon, wie eigentlich schon damals eigentlich vieles klar war im Alten Testament. Und ich möchte euch ein paar Stellen zeigen, wo wir das sehen. Im Psalm 73, da schreibt der Psalmbeter: Du, Gott, du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Ja, dieser Psalmschreiber, der wusste, der war vermutlich auch schon älter, der wusste, dass seine Kräfte abnehmen und er wusste, dass sein Körper sterben wird. Aber er wusste, Gott ist da und die Seele, meine Persönlichkeit, meine ganze Identität, das wird Gott aufnehmen. Ich werde zu ihm kommen und in Ehren aufgenommen werden. Noch andere Stellen. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Ja, diese Leute, die wussten damals schon, die an Gott glaubten, die ihm dienten, die gottesfürchtig lebten, die hatten schon diese Erfahrung im Herzen, dass Gott sie nicht im Totenreich wird überlassen. Dass der Körper zwar sterben muss, aber ihre Seele, ihren Geist, ihre Identität wird überleben, wird zu ihm kommen. Und dann auch diese Auferstehung ist auch schon angedacht im Alten Testament. Aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmet, die ihr liegt unter der Erde. Und die Erde wird die Schatten herausgeben. Ganz spannende Stellen. Also auch wachet auf und rühmet, die ihr liegt unter der Erde. Da ist, also das beinhaltet ganz vieles, was ja auch noch ganz schwierig ist zum Deuten. Aber ja, da ist das schon angedacht im Alten Testament, dass es zu einer Auferstehung kommen wird. Und wir wissen, das war zur Zeit von Jesus, wussten eigentlich die gläubigen Juden, dass das eine Realität ist. Und dann wirkliche Totenauferstehung haben sie auch erlebt. Auch nur wenige finden wir im Alten Testament. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück. Oder auch beim Elisa, beim Nachfolger von Elia. Da nieste der Knabe 7-mal, danach tat der Knabe seine Augen auf. Wir sehen, schon im Alten Testament hat Gott zeichenhaft immer wieder eingegriffen durch diese Propheten und hat auch tote Kinder hier wieder zum Leben erweckt. Ja, Jesus selber, wir kommen zu ihm. Er ist ja die höchste Offenbarung Gottes. Das Schöne ist ja, wir sehen in der Bibel, von Anfang an, Gott hat sich offenbart und immer mehr offenbart. Und darum ist es wichtig, dass wir von Anfang an bis zum Schluss die Bibel lesen, weil Gott hat sich immer weiter offenbart und in Jesus natürlich dann am meisten offenbart, wie Gott ist und wie Gott denkt. Und wenn wir Jesus sehen und ihn immer besser sehen und verstehen, dann sehen wir auch Gott, den Vater, immer besser und verstehen ihn immer besser. Ja, hier bei dieser Geschichte, bei diesem auch Mädchen, 12-jährigen Mädchen, Jesus ergriff das Mädchen bei der Hand und sagte zu ihr, Talitha cum, Mädchen, ich befehle dir, steh auf, heißt das. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war 12 Jahre alt. Ja, wir sehen hier, Jesus hat viele Wunder getan, unzählbare viele. Und hier hat er sogar das Mädchen zum Leben auferweckt. Und auch wir wissen, Jesus hat nur 3 tote Menschen auferweckt. Und wir möchten auch diese noch ein bisschen genauer anschauen. Da ist dieser junge Mann, diese Witwe, sie hatte ihren Ehemann schon begraben und sie hatte nur einen Sohn. Und jetzt sind sie in Nain, in dieser Stadt, und als Trauerzug weinen sie laut und schreien und weinen, kommen sie aus dieser Stadt heraus. Und eigentlich ist das auch ein gutes Bild. Bei diesem Trauerzug, da weinen all diese Leute. Und eigentlich wäre es gut, wenn wir bei unseren Abdankungen auch mal weinen könnten, miteinander weinen könnten. Weil es ist etwas Trauriges, wenn jemand geht, auch viel zu früh geht, dann sollten wir auch unsere Emotionen zeigen dürfen. Und es spricht ja, wir spüren ja auch die Trauer. Aber oft hier in der Schweiz, da sind wir so, trauen wir gar nicht, das zu zeigen. Als ich in Laos war und so Beerdigungen mitgemacht habe, da haben die Leute laut geschrien. Also da hat man sofort gemerkt, dass jemand gestorben ist. Und da hat man 2-3 Tage lang haben da die Leute geweint mit der Familie. Und hier ist so eine Szene. Und Jesus kommt mit seinen Jüngern zu diesem Zug, der da aus dem Dorf kommt. Und Jesus, ja, es heißt da vorher, vor dieser Stelle, es hat ihn sehr berührt. Es hat ihn auch aufgewühlt, als er diese weinende Mutter gesehen hat. Er ging dann zu dieser Mutter und hat gesagt, weine nicht. Und dann ging er zur Bahre, wo sie den Leichnam des Sohnes getragen haben. Und er hat die Bahre berührt. Und das macht man eigentlich gar nicht. Da macht man sich sofort unrein. Da waren alle erschrocken, dass Jesus jetzt kommt und diese Bahre anlenkt. Und sie haben sofort gestoppt, weil jetzt wussten sie nicht mehr, was jetzt passiert. Und Jesus hat dann gesagt, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Also da sind Sachen passiert, das hat die Leute fast umgehauen. Zuerst kommt dieser Jesus und berührt diese Bahre. Und dann sagt er zu diesem toten jungen Mann, steh auf. Und er steht auf. Wir können vielleicht gefühlsmäßig gar nicht mitgehen, wie die da alles erlebt haben. Sie waren so in der Trauer und haben Abschied genommen. Sie haben geweint, laut geweint. Und jetzt steht er auf und dieser junge Mann spricht und lebt. Das ist ein Bad von Gefühlen. wo wahrscheinlich viele nicht mehr recht zuerst wussten, wie zu reagieren war. Aber das Schöne ist, hier zeigt auch Jesus, er hat diese Mutter gesehen. Er hat den Schmerz von seiner Mutter voll mitgelitten, miterlebt und hat sie angesprochen und hat dann dieses Wunder getan, hat diesen jungen Mann zurückgebracht. Und die bekannteste Geschichte von Jesus kennen wir auch von Lazarus. Diese Geschichte, ich kann nicht die ganze Geschichte erzählen, aber da war ja Jesus etwa 2 Tagesmärsche weg in einem anderen Gebiet mit seinen Jüngern und er bekommt die Nachricht, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Das heißt also, nein, vorher war noch, er hat die Nachricht bekommen und er ging noch nicht direkt zurück nach Bethanien, wo dieser Lazarus war, als er noch krank war, hat die Botschaft bekommen, er sei krank. Und er ist dort geblieben. Und dann sind 2 Tage verstrichen. Und dann erst sagt er, jetzt gehe ich zurück. Weil er gesagt hat, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Und er meinte damit, er ist gestorben. Und die Jünger, die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Und die Jünger haben auch nicht begriffen, um was es jetzt hier genau geht. Sie dachten, ja, wenn Lazarus einen tiefen, guten Schlaf hat und krank war, dann ist das immer heilsam, wenn man schlafen kann. Und haben vermutlich das gar nicht realisiert, was jetzt abgeht. Aber das war in der Endzeit von Jesu Wirken. Und Jesus und die Jünger wussten, wenn wir nach Jerusalem gehen, riskieren wir, dass wir eingesperrt werden, dass wir... Weil da war schon ganz viel Widerstand der Pharisäer und auch von vielen Leuten. Und der Thomas hat auch gesagt, ja, dann gehen wir mit und sterben mit, wenn wir da mit Jesus wieder in die Nähe von Jerusalem gehen. Und als dann Jesus vor das Dorf kam, er ging noch nicht hinein, da hat Martha gehört, dass Jesus da ist. Und sie, wie die Martha, die kennen wir ein bisschen, eine fleißige Frau, eine dienende Frau, die fleißig arbeiten kann und auch sicher vielleicht einen Hang zur Perfektion hat oder einfach alles gut machen will und sicher auch mehr extrovertiert, Aktionstyp ist. So kommt jetzt die Martha und sie kommt direkt zu Jesus und spricht ihn an. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Ja, die Martha, es ist indirekt auch eine Anklage. Martha kommt zu Jesus und es kommt aus ihr heraus. Das ist ihr Typ. Und Jesus kann ja umgehen, auch mit solchen Leuten. Aber wie müsste jetzt Jesus antworten? Was hat diese indirekte Anklage von Martha bewirkt? Was hat Jesus gesagt? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus hat dieses Statement gegeben, diese unfassbare Aussage. Ich, ego, eimi, heißt ich bin das Leben und die Auferstehung. Es gibt keine andere Auferstehung. Es gibt kein anderes Leben als nur das Leben, was ich gebe. Und ich bin so dankbar, dass Martha so direkt und ein bisschen anklagend zu Jesus kam, damit Jesus diese Aussage gesagt hat. Weil das ist eigentlich eine Aussage, die nur Jesus eigentlich sagen kann. Jesus ist ja dieser mächtige König, dieser Herrscher von dieser Welt. Und wenn wir Jesus versuchen zu vergleichen mit so Mächtigen in dieser Welt, wie diese Königreichen und diese Diktatoren, die wir haben, und es hat keiner von diesen Diktatoren jemals solche Aussagen gemacht. Auch nicht diese anderen Ich-Bin-Worte. Ich bin das Licht der Welt. Es gibt kein anderes Licht in dieser Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Und Jesus kann das sagen, weil er wirklich dieser wahre, einzige Herrscher ist, auch Gott ist. Und darum hat er das so klar formuliert. Und er sagt dann weiter, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Im ersten Moment verstehen wir diesen Satz vielleicht nicht ganz, aber ich sage noch mal, wer mir vertraut, wer mir Jesus vertraut, der wird leben, auch wenn er physisch stirbt. Ja, unser Körper, wenn Jesus nicht vorher zurückkommt, wir werden physisch sterben. Wir wissen es alle, wir sehen das auch, unsere Leute, die schon gestorben sind. Ja, wir werden aber leben, auch wenn unser Körper stirbt. Und wer lebt, wer in diesem mit Gott verbunden lebt und an mich vertraut, der wird niemals sterben. Und das ist das Schöne, das ewige Leben hat schon begonnen. Wir sind schon Teil vom ewigen Leben. Unsere Seele, unsere Persönlichkeit, unsere Identität wird, wenn der Körper stirbt, dann zu diesem Auferstehungsleib kommen. Und das ist so eine geniale Wahrheit. Und das gibt uns Hoffnung, das gibt uns Zuversicht. Und diese Wahrheiten sollten wir immer wieder verinnerlichen. Auch wenn wir all diese schlechten Nachrichten hören, dann schauen wir auf diese Nachricht, auf das, was Jesus sagt. Und jetzt kommt eine entscheidende Frage, was Jesus Martha stellt. Und vielleicht stellt auch uns Jesus diese Frage. Glaubst du das? Martha, glaubst du wirklich, dass ich die Auferstehung bin und das Leben? Auch wenn jetzt Lazarus schon 4 Tage tot ist? Martha, glaubst du das? Und du kannst das jetzt in deine Situation hineinnehmen, egal von woher du kommst, fast egal, was für schwierige Beziehungen du vielleicht lebst oder was für Herausforderungen du hast, glaubst du, dass Jesus auch für dich das Leben ist? Jesus ist die Auferstehung. Glaubst du das? Vertraust du ihm? Du kannst jetzt gleich mit ihm sprechen. Sprich ihn an, so wie du fühlst, wie es dir ist. Und beantworte die Frage selber. Ich bin einen kurzen Moment ruhig. Jetzt geht Martha wieder zurück und sagt der Maria, Jesus ist da. Und Maria steht auf und geht auch zu Jesus. Und als Maria Jesus erblickte, warf sie sich ihm, Jesus, zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Ganz interessant, sie sagt genau das Gleiche wie Martha. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber was ist anders? Wie verhält sich Maria anders als Martha? Sie wirft sich Jesus vor die Füße. Sie zeigt mit ihrem ganzen Leben, Jesus, mein Herr, und kommt so zu Jesus und gibt ihm Ehre, diesem Jesus, und hat schon auch die gleiche Frage. Und das Schöne ist aber, dass Jesus da anders reagiert hat. Genau. Und was ist jetzt passiert? Weil Jesus beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten, und mit ihr, oh ja genau, ich merke, ihr seht das gar nicht. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz, bis ins Innerste erschüttert. Ja, Jesus hat den ganzen Schmerz gesehen von Maria und diesen Juden, Männern und Frauen, die mit Maria zu Jesus kamen. Und das hat ihn erschüttert bis ins Innerste. Und überlegt euch mal, Jesus ist der Schöpfer, der uns Menschen gemacht hat, der Schöpfer vom ganzen Universum. Und jetzt sieht er, wie diese Maria weint, wie diese Juden weinen, wie sie tief verletzt sind. Und die Maria schämt sich nicht. Sie zeigt all ihre Emotionen und sie weint vor Jesus auf den Knien. Und Jesus ist bis ins Innerste erschüttert und wir sehen jetzt hier, dieser Gott ist nicht fern. Dieser Gott ist uns nah. Er trug unsere Krankheit, unseren Schmerz, alles. Und da sehen wir schon, diese Prophetenstelle im Jesaja wird voll wahr, dass Jesus fähig ist, als dieser lebendige Schöpfergott unseren Schmerz zu verstehen und mitzutragen, mitzuweinen. Ich weiß nicht genau, warum er auch zornig wurde. Aber hier sehen wir, wie Jesus mitgehen kann. Und Jesus geht mit dir auch so. Und das ist das Geniale. Jesus ist unser bester Freund. Kein Ehepartner, kein guter Freund kann jemals so nahe kommen wie Jesus und kann uns zutiefst verstehen wie Jesus. Und das sollte uns immer wieder viel Freude machen und dankbar sein. Und wow, Jesus, danke, dass du alles siehst in meinem Herzen. Und wenn ich keinen Durchblick mehr habe, du hast ihn immer noch. Und du verstehst jeden Schmerz, den ich erlebe, jeden. Ja, bist du wie Maria oder wie Martha? Wir wollen immer mehr so werden wie Maria. Diese Beziehung, diese intime Beziehung mit Jesus. Wir wollen verbunden bleiben mit diesem lebendigen, auferstandenen Jesus. Weil das gibt uns Hoffnung und sicheren Halt in jeden Situationen. Und da kann kommen, was kommt. Und mit dieser Beziehung können wir durch alles hindurchgehen. Hilft uns, Jesus durchzugehen. Ja, was hast du für ein Gottesbild? Hast du auch schon realisiert, Gott ist auch ein Gott, der mit uns weint. Der mit uns da in der Trauer ist. Und darum, wenn Leute sterben und die zurückgeblieben, dann können wir sagen, Gott möge dich trösten, Jesus möge dich trösten, weil Jesus versteht wirklich, was für Schmerzen wir haben. Und dann geht Jesus zum Grab und er sagt, nehmt den Stein weg. Und das ist wieder die Martha, die fleißige, liebe Martha. Er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Und dann sagt Jesus, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da merken wir, die Martha hat noch nicht ganz verstanden. Aber ich bin auch so eine Martha. Ich sehe mich auch da drin. Ich hätte auch wahrscheinlich genau wie Martha reagiert. Und er sagt nochmal, Glaube, das heißt Vertrauen. Vertrau mir, es kommt gut. Und wenn wir jetzt vertrauen, dann können wir sogar seine Herrlichkeit sehen. Auch in unserem Leben, schon heute, wenn wir ihm zutiefst vertrauen. Und dann hat Jesus dieses Gebet gesprochen, Vater, himmlischer Vater, ich weiß, dass du mich erhörst. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus. Das Interessante ist hier hören wir gar nicht, wie Jesus Gott den Vater bittet, bitte weck jetzt Lazarus auf. Sondern er sagt, Vater, ich weiß, dass du mich immer erhörst. Also das heißt, dass Jesus schon vorher mit dem Vater gesprochen hat über den Tod von Lazarus und ihn schon gebeten hat, erwecke ihn wieder zum Leben und schon gewusst hat, er wird es machen, aber für ein Zeugnis für die Jünger, die umstehen, hat er es noch laut gesagt, Vater, ich weiß, dass du mich immer erhörst. Und dann lief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus, ja, der ist aufgestanden, hatte keinen Geruch von Verwesung nach 4 Tagen und Gott hat ihn so wieder zurückgeholt. Durch das, was Jesus hier gemacht hat. Da sehen wir diese Macht, diese Herrlichkeit von Jesus. Er hat Macht auch über den Tod. Aber wir feiern ja jetzt die Auferstehung von Jesus. Das ist noch einmal eine ganz andere Sache. Weil da geht es ja dann zum ewigen Leben, in diesen Auferstehungsleib, den wir alle bekommen. Diese Kinder oder auch Lazarus, die sind dann alle mal physisch doch noch gestorben. Aber Jesus ist auferstanden und hat jetzt diesen Auferstehungsleib. Und eigentlich ist das, soviel ich verstehe, hat sich Jesus gebunden an diesen Auferstehungsleib als Gottes Sohn. Und wir werden ihn in der Herrlichkeit, im neuen Jerusalem, sehen mit diesem Auferstehungsleib. Und da können wir immer mit ihm zusammen sein, weil wir auch diesen Auferstehungsleib bekommen. Unsere Seele, unsere Identität, unsere Persönlichkeit bekommt diesen neuen Auferstehungsleib. Und dann haben wir Gemeinschaft in diesem neuen Jerusalem, in dieser neuen Erde, in diesem neuen Himmel. Ja, hier im Römer der Paulus, denn Gott hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt, ihn, der wegen unserer Verfehlung dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Ja, dank dem, dass Jesus all das gemacht hat, haben wir diesen Freispruch. Können wir heute in Freiheit leben? Können wir in dieser Gnade leben? Wir verdienen es nicht, niemand von uns. Aber wir dürfen als riesengroßes Geschenk immer wieder empfangen, jeden Tag neu. Hier im Epheserbrief schreibt er auch, wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Zusammen mit Christus sind wir schon heute lebendig gemacht worden. Wir haben schon dieses ewige Leben. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Das ist eine Spannung. Wir leben immer noch mit diesem Körper hier. Wir werden immer noch krank und wir werden wahrscheinlich physisch mal sterben. Und doch ist das auch voll wahr. Wir sind schon ganz verbunden mit ihm. Durch Gottes Geist, durch den Heiligen Geist. Und diese Spannung können und sollen wir nicht auflösen. Wir leiden, wir werden krank. Menschen sterben manchmal viel zu früh. Wir haben keine Antworten. Und doch ist auch diese Realität Wahrheit. Und ich glaube, solange wir hier leben, sollen wir diese Spannung nicht auflösen, sondern aushalten. Aber Jesus hilft uns, diese Spannungen auszuhalten. Jesus hilft uns, da durchzugehen, weiterzugehen. Und manchmal schauen wir zurück und merken, wie Gott uns doch auch in Krankheit, in Schwierigkeiten getragen hat. Manchmal können wir sogar eine gute Deutung einer Krankheit geben. Aber manchmal haben wir keine Antworten. Und dann ist es wichtig, dass wir einfach auch stehen lassen. Wir müssen und können nicht überall Antworten haben. Zum Schluss, wieder im Psalm, die haben auch schon vieles verstanden. Da schreibt der Psalmist, du, Gott, zeigst mir den Weg zum Leben. Ja, Jesus ist der Weg zum Leben. Dort, wo du bist, wo du Gott bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Ja, da, wo Gott ist, da ist diese Freude. Und hier ist Gott. Und da ist Freude bei uns. Überall, wo wir uns zusammenkommen im Namen von Jesus, da ist diese Freude. Da können wir Gottes Gegenwart immer wieder neu erfahren und erleben. Ich bete noch zum Schluss. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du jetzt mitten unter uns bist. Wir sehen dich zwar nicht, Jesus, aber ich danke dir, dass du da bist und danke, dass du uns alle siehst und danke, dass du uns vorangegangen bist. Du bist gestorben und auferstanden und hast diesen neuen Auferstehungsleib schon bekommen. Und danke, Jesus, dass wir dir nachfolgen können und dass du uns auch diesen Auferstehungsleib geben wirst, wenn unsere Zeit gekommen ist. Und danke, dass du aber jetzt uns schon voll verstehst. Und du siehst, wo wir leiden, du siehst, wo wir Mühe haben, wo wir Spannungen nicht auflösen können. Danke, dass du uns dadurch hilfst und mit uns bist. Und so loben wir dich und preisen dich, du lebendiger Gott. Amen.